Das ist für mich ein Megathema. Neben KI, neben Raumfahrt, Biotech, das ist ein Megathema. Ja, definitiv, man braucht es.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Finanzexperten Interview. Ja, meinen heutigen Gast muss ich wahrscheinlich kaum noch vorstellen. Er ist Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank in Frankfurt mit über 35 Jahren Erfahrung. Er ist einer der bekanntesten Börsenexperten Deutschlands. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Herr Robert Halber.
Hallo Herr Ropero, danke für die Einladung, für die sehr freundlichen Einführungsworte. Jetzt kann man sich ja fast nur noch blamieren.
Ja, Herr Halber, schauen wir erstmal auf die aktuelle Iran-Krise. Die ist ja leider immer noch sehr akut, mittlerweile schon seit rund 3 Monaten. Die Internationale Energieagentur hatte diese Krise jetzt auch schon als einer der größten Energiekrisen in der Geschichte eingestuft. Und immer mehr Experten sagen, dass umso länger sich diese Krise noch zieht, umso mehr wird diese Krise auch Spuren in den Unternehmensgewinnen hinterlassen. Können Sie das schon feststellen und könnte das noch ein größeres Problem für die Aktienmärkte werden?
Natürlich, wenn dieser Iran-Krieg länger andauern sollte, wenn die Straße von Hormuz eben blockiert ist, nicht nur von iranischer, sondern auch von amerikanischer Seite, hat das sicherlich dann auch Folgen für den Ölpreis. Ich sage jetzt mal weniger für die Menge, aber über die Terminmärkte auf jeden Fall, über die Preise. Aber man muss auch sehr klar 2 Dinge dazu benennen als Gegendarstellung. Erstens, die Welt, gerade die westliche Welt, wird nicht mehr so mit Öl über diese Straße versorgt wie früher, noch zu früheren Öl. Krisen, das gehört soweit unbedingt dazu. Und zweitens, ich bin nach wie vor der Meinung, da gibt es genügend Vernunft auf beiden Seiten, dass man versucht, das Problem doch irgendwie, meinetwegen auch mit einem schmutzigen Kompromiss, zu deeskalieren. Ich bin mir sicher, würde Herr Trump eine Fee treffen, die ihm einen Wunsch erfüllen würde, da würde er sagen, können wir bitte die Zeit 3 Monate zurückrollen, damit ich dieses Iran-Experiment nicht mache. Ich weiß, dazu gehört auch der Iran, aber der Iran möchte ich auch verkaufen. Also irgendeinen schmutzigen Kompromiss wird man dann finden. Die augenblicklichen Scharmützel, auch militärischen Aktionen, ja, die natürlich der Glaubwürdigkeit hat, dem Motto, wir sind stark, wir lassen uns nichts vormachen, aber unterm Strich merkt man schon, da will man eine Lösung haben. Aber klar ist, je länger der Krieg dauert, desto mehr Auswirkungen haben wir auf den Ölpreis. Aber was als Teufelskreis natürlich im Augenblick gemalt wird, wird dann sozusagen zum Engelskreis, wenn sich die Entwicklung umkehrt, indem man eben eine Lösung findet. Und noch einmal, auch der Iran will sein Öl verkaufen.
Wieso redet eigentlich niemand über das Angebot der Münchner Hypothekenbank, die dieses Jahr wieder 4% Dividenden zahlt, also deutlich mehr als aktuelles Festgeld? Ja, die Münchner Hypothekenbank ist ja gemessen an der Bilanzsumme derzeit die größte Genossenschaftsbank Deutschlands und steht unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Und noch nie ist eine Genossenschaftsbank in Deutschland pleite gegangen. Dein Geld ist da also sicher angelegt. Du kannst dann ganz bequem von zu Hause aus Genossenschaftsanteile zeichnen, schon ab 70 Euro bis zu 70.000 Euro. Und wenn du Anteile kaufst, wirst du Miteigentümer der Bank und hast deinen jährlichen Anspruch auf die Dividende. Und die war in den letzten Jahren ganz schön ordentlich. Und gerade jetzt in Zeiten, wo der Aktienmarkt unsicher ist und Festgeld kaum die Inflation schlägt, ist das ein wirklich sehr attraktives Angebot. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, schau mal gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung und jetzt geht's schon weiter mit dem Interview.
Schon war jetzt in China und die Chinesen sind sehr abhängig sozusagen von den Öltransporten aus dem Iran. Jetzt kurz danach, nach dem Treffen, kam ja diese Scharmützel, von denen Sie gerade gesprochen haben. Scheint es so, dass die Chinesen hier doch nicht genügend Druck ausüben konnten auf die USA?
Ja, die Chinesen, auf der einen Seite sehen sie das natürlich mit Genugtuung, dass der Iran die Supermacht USA ja ein bisschen vor sich hertreibt. Das muss man ja so formulieren. Auf der anderen Seite wollen aber die Chinesen natürlich auch, dass wieder vollmundig Öl transportiert wird. Es wird zwar immer kolportiert, die hatten ja so viel Rohölreserven und die könnten ja zur Not Kohlekraftwerke anschmeißen. Aber ich glaube, das ist laut nach vorgeschobenes Argument. Wir sind nicht so abhängig. Auch die wollen natürlich eine Lösung haben. Und ich bin mir sicher, dass im Kleingedruckten des Treffens von Herrn Trump in China beim Staatsbesuch auch das Thema Iran angesprochen worden ist. Immerhin hat Trump sich ja sehr offen gezeigt, hat ja auch wieder zulassen, dass die Chinesen mehr Produkte in die USA verkaufen können. Will ja auch wieder die Lieferung von Halbleitern nach China erlauben. Also das ist ja schon dann entgegengekommen, ja. Und da wird man immer sagen, die Gegenleistung ist eben auch, dass die Chinesen mehr Druck Druck auf Teheran ausüben. Wie gesagt, Trump will das Thema vom Tisch haben, aber er versucht jetzt Gründe zu finden, dass er trotzdem glaubwürdig bleibt und dennoch dieser gordische Knoten dann durchschlagen wird.
Was ziehen Sie für ein Fazit zwischen dem Treffen zwischen Trump und Xi? Sind sich die zwei großen Nationen näher gekommen, was jetzt Handelsbeziehungen angeht?
Ich nenne es mit einem Wort Hassliebe. Man kann nicht ohne, auch nicht miteinander. Natürlich, beide sind Systemkonkurrenten und beide werden sich nichts gönnen und werden natürlich in den klassischen Feldern Raumfahrt, Hightech, Biotechnologie, Energien, alternative Energieinfrastruktur sich auch nicht das Dunkle, das Schwarze unter den Nägeln gönnen. Aber sie wissen auch, sie sind aufeinander angewiesen. Die Chinesen wollen weiterhin Zugang zum, wie ich finde, attraktivsten Absatzmarkt der Welt haben, USA. Die Amerikaner wollen seltene Erden haben. Das bindet sie aneinander, eine platonische Beziehung. Und ich behaupte mal, so manche platonische Beziehung hat länger gehalten als so manche im Himmel geschlossene Liebesbeziehung. Eine Vernunftsehe bringt eben auch etwas und bringt auch den Aktienmärkten etwas, wenn man sieht, da bewegt sich etwas. Das kommt was, das ist positiv für die Weltkonjunktur, für die Versorgung eben auch mit seltenen Erden. Das ist dann schon sehr positiv zu benennen.
Ja, der Ökonom Dr. Gunter Schnabel, den wir hier mal im Interview hatte, hat gemeint, dass China eigentlich den Zenit schon überschritten hatte. Er hat da gewisse Probleme genannt, wie Überinvestition oder demografischer Wandel oder auch immer der größere Einfluss der kommunistischen Partei auf die Wirtschaft. Was ist da Ihre Einschätzung zu?
Ja, Sie sprechen ein wahres Wort gelassen aus. Wir hören ja seit 20 Jahren, der Tiger macht den amerikanischen Weißkopfseeadler platt, um es so etwas mal deutlich plump auszudrücken. Aber man darf ja eins nicht vergessen, es ist eine Kommandowirtschaft, es ist Sozialismus, es gibt 5-Jahrespläne und sie können Wirtschaftswachstum nicht befehlen. Und ein Land, das natürlich dann auch in Hierarchien gefangen ist, da ist natürlich auch Angst, dass man Fehler macht, dass man also als Chinese in leitender Position Fehler macht und dass der Übergeordnete das nicht gut findet und dann im Grunde genommen dann unten durch ist. Dahingegen hat Amerika natürlich eine freigeistige Gesellschaft, da kann man auch mal Dinge ausprobieren, da kann man auch mal Fehler machen. Also das ist ein ganz andere Luft, eine ganz andere Atmosphäre, um Dinge zu bewegen. Und was auch negativ ist in China, dass man die Informationen nicht bekommt, die man braucht. Sie haben es angesprochen, die Binnenkonjunktur, die läuft nicht. Es gibt vielfach auch durchaus Deflationsbestrebungen, Immobilienmarkt. Schwierig, nicht mehr so schwierig, wie es gewesen ist, aber immer noch schwierig. Die Binnenkonjunktur lahmt. Die Chinesen merken natürlich auch, dass das westliche Ausland auch gerne in anderen Standorten produzieren lässt, um nicht von China abhängig zu sein. Das sind alles Dinge, wo China sich eben auch bewegen muss. Und einfach zu sagen, ja, wir wachsen in diesem Jahr etwas weniger, 4,5 bis 5%, das zweifle ich mit allem an, was ich habe.
Ja, auch die chinesischen Aktien sind von der Bewertung ja deutlich runtergekommen und viele sagen, sie notieren aktuell auf einem sehr interessanten Niveau. Was ist denn Ihre Meinung zu Investitionen in China?
Ja, es kann man natürlich sagen, eine geringe Bewertung klingt immer so einladend. Ich könnte aber auch sagen, im Rheinland sagt man, wo ich herkomme, was nichts kostet, ist auch nichts. Ja, also es hat schon einen Grund, warum die Bewertung so niedrig ist, weil eben die Informationsweitergabe, die Transparenz nicht ersichtlich ist. Man muss da wirklich intensiv auch Nebenkanäle, dunkle Kanäle bemühen, um Informationen zu bekommen. Gut, das habe ich mittlerweile dann auch besser im Griff, aber es ist immer noch nicht so einfach wie in anderen Ländern, in Amerika oder bei uns in Deutschland. Und das hält natürlich Investoren dann etwas zurück. Sie wissen auch nie, ob der Staatspräsident schlecht geschlafen hat und dann sagt, so, wir müssen jetzt hier, wenn man will, die Börse, dann hatten wir auch schon, wenn die Börse gut läuft, dass man sagt, nein, mit Hinweis auf unsere kommunistische Tradition müssen wir da auch wieder Schranken einbauen. Das sind alles Dinge, Handicaps, wo man sagt, braucht man wirklich chinesische Aktien? Das nochmal, das ist ein absolut fleißiges und intelligentes Volk. Das muss man immer unterschreiben. Aber diese Talente müssen eben dann auch in Erde gebracht werden, damit sie dann auch reiche Frucht tragen. Also der Boden muss gedüngt und gewässert sein. Das ist nicht immer der Fall. Und nur Geld reinschütten, Staatsknete auf Deutsch gesagt, führt nicht zum gewünschten Erfolg. Und noch etwas, die Konkurrenz in Schwellenländern ist ja groß. Es gibt ja nicht nur China. Es gibt ja auch die Koreaner, die Thailänder, die Indonesier oder die Brasilianer und die Mexikaner auf der anderen Seite.
Ja, auch interessanterweise, der MSCI Emerging Markets hat rund 16% seit Jahresanfang mehr gemacht als der MSCI World, also Schwellenländer gegen Industrieländer. Volker Schilling hat ja auch in einem Interview mal gemeint, dass er am Ende des Jahres ein Schwellenland sieht, das am meisten Rendite gemacht haben wird, also im Vergleich zu den anderen Ländern. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, die Schwellenländer, für mich sind es ja die neuen Industrieländer, haben sich deutlich nach oben bewegt, haben sich emanzipiert, betreiben, wie ich das immer sage, deutsche frühere Wirtschaftstugenden, Leistungsprinzip, Innovation, Zuverlässigkeit, Qualität, ja, das ist wichtig, das hat uns groß gemacht und das macht eben die Schwellenländer groß. Jetzt sehen wir eben auch, dass natürlich ein Dollar, der nicht mehr die massive Stärke wie früher hat, auch den Schwellenländerwährungen hilft, dass also nicht das Geld abgezogen ist, wenn da mal sofort abgezogen wird, wenn dann die Schwellenländerwährung mal etwas nachgeben, weil die Substanz jetzt mittlerweile da ist. Also und natürlich spielt die US-Administration auch die Schwellenländer etwas gegen China aus, mit dem Motto, ich lasse die leben in Asien genauso wie in Südamerika, damit die nicht alle hinter China hinterherlaufen. Also hat auch eine geopolitische, geostrategische Bedeutung und das ist natürlich klug. Das heißt also, der Weißkopfseeadler, so heißt er glaube ich, und der chinesische Drachen, ist gar kein Tiger, ist der Drache, ich habe eben Tiger gesagt, ist der Drache, kämpfen eben auch um die Gunst ihrer Freunde und Untergebenen und Schutzbefohlenen. Und da spielt eben Amerika auch eine sehr tragende Rolle. Und das heißt aber auch dann, dass zum Beispiel Korea, die ja viele Vorprodukte liefern im Hightech-Sektor, ja, dass die natürlich nicht umsonst angestiegen sind. Und es schön ist ja mal zu sehen, es wird zwar immer von Zöllen gesprochen, ja, aber das, was Trump sagt, ist nicht das, was Trump macht. Das muss man immer sich klar vor Augen führen. Da fallen immer noch viele deutsche Politiker darauf rein. Man muss ihn nicht an seinen Worten, sondern Taten eben messen und er lässt die anderen eben leben. Das heißt eben für mich, und hat Kollege Schilling vollkommen recht, ja, die Schwellenländer gehören mittlerweile in dieses Depot.
Ja, man hat immer von einer Aufteilung von 80-20 gesprochen. Ist die dann noch intakt oder könnte es sogar sein, dass man mittlerweile die Industrieländer vielleicht ein bisschen weniger gewichtet und die Schwellenländer höher?
Also 80-20, das sind immer so die festen Größen. Was macht man denn, wenn man bei 23 ist? Baut man dann ab? Nein. Also wichtig ist oder auf, je nachdem es umgekehrt läuft, ich sehe es immer etwas flexibler. Ich sage, welche Branchen laufen? Wir wissen ja, wir haben im Rohstoffbereich sicherlich dann auch eine große Zukunft. Das heißt, Brasilien ist per se mit dabei zum Beispiel. Aber im Hightech-Sektor bei Vorlieferprodukten wird man die Asiaten auch durchaus nutzen können. Also ich würde da keine festen Quoten vorgeben. Das muss jeder in seinem Depot etwas genauer selbst dann feststellen. Bei mir sind die Industrieländer etwas stärker und Sie haben es ja gesagt, sie laufen ja auch währungsbereinigt deutlich besser seit Jahresanfang als die Industrieländer mit etwas mehr Schwankungen, weil sie auch stärker an Ölzulieferer an der Straße von Hormuz da hängen. Aber ich habe da etwas mehr, weil ich einfach sage, das ist die Zukunft. Und wie gesagt, deutsche Wirtschaftstugenden, wenn man die heute sucht, in Asien findet man sie.
Ja, auch jetzt ganz speziell Indien, sind einige Unternehmen ganz schön unter Druck gekommen. Auch der Leitindex ist gefallen. Jetzt liest man ja immer öfter zum Beispiel, dass ja das Median des Alters in Indien extrem niedrig ist. Ich glaube, bei 29 liegt es. Und man prognostiziert ja auch, dass Indien immer noch ein extrem großes Wirtschaftswachstum bevorsteht. Sollte man sich das auch mal genauer anschauen?
Ja, es muss man immer anschauen. Allerdings hat dann Indien etwas enttäuscht in der letzten Zeit. Laufen ja, Sie haben es gesagt, es läuft ja nicht mehr so rund. Also diese Aufbruchstimmung ist nicht da. Man hat ja lange Zeit gedacht, die Inder nutzen jetzt eben diese Auseinandersetzung USA und China gemäß dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, um da reinzugehen in diese Kampfszene und sozusagen sich nach beiden Seiten zu orientieren. Ja, das ist etwas abgeblockt, weil ja zu wenig auch dann im Inland in diesem Reformprozess passiert. Es ist eine junge Bevölkerung, das macht sehr viel aus und die sind auch sehr Hightech-affin, aber die Rahmenbedingungen müssen eben auch dann stimmen. Und man glaubt das kaum, aber Indien ist ein sehr bürokratisches Land. Da müssen sie genauso arbeiten wie Deutschland.
Dann auch schauen wir mal auf die Aktienmärkte auch, weil da sind ja historische Bewertungen, also Warren Buffett Indikator bei über 220%, das Schiller KGV glaube ich bei rund 40. Wird Ihnen Angst und Bange bei solchen Bewertungen oder ist das vielleicht auch angesichts der ganzen neuen Entwicklungen, die es durch KI gibt, vielleicht auch gerechtfertigt?
Ja, wissen Sie, wenn Regeln, fundamentale Regeln, ich komme ja von zu Hause aus, ich bin ja Fundamentalanalyst, aber ich habe einfach dieses Regelgerüst schon seit vielen Jahren aufgegeben. Wenn es so einfach wäre, nach Bewertungsregeln, in welcher Form sie auch immer dargeboten werden, agieren würde, dann hätte man viel verpasst. Ja, wir haben heute Märkte, die natürlich etwas losgelöster sind von Regelhaftigkeit. Wir haben politische Querschüsse, sicherlich aus dem Weißen Haus. Wir haben Schwellenländereinflüsse. Wir haben Notenbanken, die bei aller verbal harter Restriktionssprache im Grunde dann doch immer noch Sankt Martin oder Mutter Teresa spielen und wenn es Not ist, auch eingreifen, was da natürlich dann auch höhere Bewertung zulässt. Und Sie haben es erwähnt, Hightech, ja, hat natürlich Zukunftstechnologien wie demnächst auch wahrscheinlich Raumfahrt, wenn da die IPOs mal stattgefunden haben, haben natürlich höhere KGVs, das ist so, aber das ist immer die Frage natürlich zu sagen, ist dieses höhere KGV denn vereinbar mit den längerfristigen Erfolgsaussichten? Da bin ich der Meinung, definitiv ja. Im Hightech-Bereich sind wir erst am Anfang, also gerade auch die Anwendung dieser Hightech-Entwicklung in die breite Wirtschaft, Industrie, Dienstleistung hat ja erst begonnen. Da wird man ja erst die Siegeszüge sehen. Bei allen ethischen Fragen, die man auch diskutieren könnte. Nicht, dass ich falsch verstanden werde, aber wir reden ja jetzt über die Börse an sich und auch Raumfahrt oder Biotech, da gibt's ja auch hohe Bewertungen. Aber da ist auch Substanz am Knochen. Das ist jetzt nicht nur heiße Luft. Das war mal bei der Internetblase. Das ist heute sicherlich nicht mehr so. Und wir haben natürlich auch heute viel auch von der Börsentechnik mit Algorithmen, viel, ich nenne es immer die Aasgeier auf dem Highway der Kapitalmärkte. Ja, wenn da Übertreibungen sind, werden die abgebaut, aber man ist auch wieder schnell bereit, wieder reinzugehen. Und die Prosperität der neuen Technologien, der Megathemen ist einfach da und die sollten auch genutzt werden. Ja. Also und Anleger sind ja nicht längerfristig dumm, gerade nicht die Großen und kaufen irgendetwas, weil gerade der Zeitgeist ist. Ist immer die Frage, eben dann verbunden sind die KI-Investitionen, können die sich überhaupt monetisieren? Ich bin der Meinung, sie können sich monetisieren. Amerikaner werden nicht einfach sagen, okay, wir investieren mal jetzt mal x Milliarden in etwas, weil es der Zeitgeist ist. Also so einfach ist es dann auch nicht.
Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, solche Fahnenstangenentwicklungen wie jetzt zum Beispiel bei Sandes, 400% seit Jahresanfang, wenn dort können Korrekturen natürlich kommen und die sollte man dann aber eventuell auch wahrscheinlich nutzen, oder?
Natürlich gibt es Korrekturen. Es gibt ja keine Einbahnstraßen. Es ist ja nicht so, dass alles nur nach oben geht. Wir haben ja auch gesehen, wenn irgendwelche Entwicklungen kommen, wenn da einem Geldpolitiker, wenn der mal etwas sagt, dann wird da mal draufgeschlagen, weil natürlich gerade hohe Bewertungen kollidieren immer mit Zinserhöhungsängsten. Das gehört dazu. Aber wichtig ist ja immer dann die Story hinter der Einzelaktie zu erkennen. Wenn die intakt ist, würde mich das nicht stören. Ja, und wenn man alleine sieht, was Amerika jetzt in puncto Space und Raumfahrt investiert jedes Jahr, Wahnsinn. Ja, meines Wissens sogar 80% mehr als im Vorjahr. Da kommt ja dann auch die fundamentale Kraft auch durch massive staatliche Investitionen dazu. Also, und das sollte man eben dann in Kauf nehmen. Und nochmal, Raumfahrt hat mit Raumschiff Enterprise und Captain Kirk und Spock nichts mehr zu tun. Das ist wird eine immer kommerziellere Veranstaltung, die dann natürlich auch an den Börsenplätzen und bei Aktienkursen Spaß macht.
Mhm. Ja, jetzt SpaceX soll ja wahrscheinlich im Juni den IPO haben. Ich glaube, eine Bewertung von 1,75 Billionen bis 2 Billionen wird da irgendwie angepeilt. Also Saudi Aramco wird da von Platz 1 auf jeden Fall vom Thron gestoßen. Da sind jetzt natürlich ganz viele Anleger schon heiß drauf. Macht es Sinn, bei so einem IPO gleich dabei zu sein oder sollte man da erstmal dann die Finger von lassen?
Ja, wahrscheinlich kommt man ja gar nicht als Normalsterblicher ran. Das muss man ja dazu sagen und es wird verdammt schwer sein. Und es gibt ja auch zum Beispiel OpenAI, die wollen ja auch im Sommer an die Börse kommen, was übrigens interessant ist, weil der Sommer ja vielleicht nicht die Zeit ist, wo die Anleger alle dann eben vor ihren Bildschirmen sitzen, sondern vielleicht eher auf Urlaub sind. Aber es zeigt natürlich dann auch durchaus die Substanzhaftigkeit dieser IPOs. die sind teuer, ja, da kommt ja einiges auf uns zu und da werden einige natürlich auch auf den Wagen aufspringen, ja, und auch als IPO an die Börse kommen. Das kann natürlich sicherlich dann auch den Markt, wenn man mal den Live-Ticker betrachtet, mit Geopolitik, Iran, Geldpolitik auch zwischenzeitlich mal stören. Aber was wir eben besprochen haben, man muss da genau hinschauen und nicht sagen, um Gottes Willen, jetzt bricht hier etwas zusammen. Wir haben gesehen, dass Übertreibungen zügig auch mal abgebaut werden. Das haben wir im Hightech-Bereich gesehen, dass aber da auch wieder überlegt werden muss, wann man reingeht, weil einfach die Nahrhaftigkeit der Zukunftsfantasie zu spüren ist. Also wenn man eben nicht zum Zuge kommt, kann man ja schauen, was dann sich die Kursentwicklung anschließend ergibt und dann kann man ja immer noch einsteigen.
Mhm. Und jetzt im Vorhinein könnte es nicht sein, dass sich dadurch, dass sich so viel Geld auf KI und Technologie gerade konzentriert und dann mit dem Anstoß von IPOs wie SpaceX, der dann vielleicht Raumfahrt interessanter macht, dass extrem viel Gelder da reinfließen und man sich vielleicht abseits von SpaceX andere Unternehmen anschaut, die von diesen IPO dann profitieren könnten?
Ja, sicherlich. Es gibt ja durchaus auch die größte Anlagevehikel, die sich des Themas Space, Raumfahrt oder so Hightech annehmen, ja, KI annehmen. Ja, die werden natürlich dann mitlaufen, die werden eben mit nach oben gespült. Das gehört ja dann zur Wahrheit dazu. Und das Thema insgesamt ist ja interessant. Es gibt ja nicht nur das eine Unternehmen. Wir haben auch nicht nur ein Hightech-Unternehmen. Wir haben ja zwar nicht unendlich viele, aber dann doch mehrere. Ja. Und es werden über diese IPO-Stimmungen natürlich mehr hinzukommen. Und falls dieser vermaledeite Iran-Krieg sich dann zumindest dann längerfristig befriedet, ist zu viel gesagt, also zumindest deeskaliert, kommt auch massiv Schwung rein, weil natürlich dann auch die Bewertungen werden oben gehen können, weil die Notenbank dann die Inflation nicht so bekämpfen müssen, wie sie im Augenblick es vorhaben oder zumindest verbal vorhaben.
Ja, hier mal die Frage an die Zuschauer. Bereitet ihr schon vor auf die zwei größten IPOs, die jetzt kommen werden? Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare und gerne schon mal Like da lassen und gerne auch den Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst.
Herr Ropero, wenn ich das so sagen darf, natürlich solche IPOs, es bringt natürlich, das ist das Salz in der Börsensuppe, es bringt ja auch Stimmung rein und Stimmung ist natürlich auch für die Börse wichtig, wo natürlich psychologische Effekte von besonders großer Bedeutung sind, ja, und auch die Protagonisten, die in den IPOs stehen, schillernde Persönlichkeiten, das ist wichtig für die Stimmung natürlich auch, aber das muss man sich immer wieder klar vor Augen führen, es ist nicht nur heiße Luft.
Ja, Stimmung ist gerade beim DAX zumindest etwas getrübt. Der tritt auf der Stelle seit Jahresanfang so 0,5%. Der MDAX performt ein bisschen besser mit 4%. Wie stehen Sie zu Investitionen in die zwei Indizes? Auch jetzt mit Hinsicht, dass ja mit der deutschen Wirtschaft aktuell zumindest oder eigentlich schon seit Jahren leider bergab geht.
Ja gut, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Der Wirtschaftsstandort, wir hatten ja im letzten Jahr eine gewisse Sonderkonjunktur an den deutschen Börsen, auch für deutsche Aktien, weil gedacht wird, mit der neuen Regierung, jetzt kommt die Reform, jetzt kommen die großen Reformen, jetzt wacht Deutschland auf. Okay, im Augenblick hat man ja den Eindruck, dass Deutschland eingeschläfert wird. Also diese Sonderkonjunktur gibt es nicht mehr. Das heißt aber nicht unbedingt Negatives für die deutschen Aktien. Ja, sie laufen nicht so stark mit wie die Amerikaner, weil die einfach an der Spitze von diesen Entwicklungen, Hightech, Space, und Biotech und auch industrielle Erneuerungen stehen. Aber sie können natürlich trotzdem mitspielen, weil sie ja ihr Wohl natürlich dann auch in diesen zukunftsfähigen alternativen Standorten wie Amerika oder in Asien oder Südamerika suchen, wo eben dann mehr von ihren Talenten übrig bleibt. Wir stellen ja fest, dass viele Unternehmen das Land dann doch, wenn sie nicht verlassen, runterfahren. Aber das Know-how ist ja nach wie vor da. Und nach wie vor haben ja auch deutsche Industriekonzerne einen guten Ruf weltweit, übrigens auch. S-DAX haben sie genannt, man kann auch den MDAX nehmen. Der MDAX, seit 2025 etwas länger gesprochen, läuft ja sogar besser als der DAX. Ja, also wir können nach wie vor was. Man darf so nie den Fehler machen und deutsche Aktien in der Bewertung mit Blick auf die deutsche Politik sehen. Das wäre falsch. Also der Standort hat für deutsche Aktien und mittlerweile immer mehr auch für die zweite Reihe immer weniger Bedeutung für die Aktieneinschätzung.
Mhm. Ja, auch wenn wir nach Japan schauen, der Nikkei 225, der hat auf jeden Fall deutlich besser performt seit Jahresanfang als der DAX, rund 20%. Warum performt der so gut und wie sehen Sie die Chancen beim japanischen Markt?
Ja, Japan ist eine brutale Verschuldungsmaschine. Da wird massiv investiert. Sie wissen, Sie kennen Ihre demografischen Probleme, aber es wird massiv in die Zukunft investiert. Da ist ja einiges zu tun. Sie haben Ihre Japan AG, wie Deutschland vor über 20 Jahren, wird aufgebohrt. Das heißt, da werden Effizienzen gehoben. Also dieses Verschachteln untereinander, jeder ist mit jedem sozusagen verwandt. Das wird aufgebrochen, was Effizienzen dann hebt. Ja, und was wichtig ist, Sie machen etwas sehr Entscheidendes, die Japaner. Sie senken die Steuern. Das ist das schnellste Mittel, um eine Volkswirtschaft zu stabilisieren. Ja, das ist die, so die Backhefe für den Kuchen mit in besonderer, vollumfänglicher Menge. Das sorgt dafür, dass Japan natürlich dann auch wirtschaftlich wieder nach vorne kommt. Ja, natürlich, die Überschuldung ist gewaltig, ist dramatisch, aber solange eine Notenbank, die Bank of Japan, dann eben große Teile davon selbst übernimmt, im Endeffekt kommt man damit wohl klar. Und das muss man, glaube ich, auch hier nochmal über diesen Kanal sagen. Staatsverschuldung, die wir weltweit haben und die ja nun gewaltig zunimmt, überall, ja auch bei uns, beim früheren Stabilitätsmusterschüler Deutschland, ja, das kriegt man nicht zurückgedreht. Damit müssen wir leben, ja. Das sorgt für auch dann für mehr Inflation, die übrigens für Notenbanken nicht mehr so bekämpft werden kann, weil sonst die Staatsschuld nicht mehr zu bedienen ist. Und die nicht bekämpfte Inflation, auch in puncto Japan, kommt natürlich dann inflationär dem Sachkapital, den Aktien zugute. Wohl wissen, dass natürlich dann eine weitere Yen-Schwäche Performance kostet, aber auch selbst mit Yen-Schwäche sind japanische Aktien, wie ich finde, längerfristig durchaus interessant.
Ja, auch interessanterweise steigen ja die Staatsanleihen, die Renditen für US-Staatsanleihen wieder an. Und jetzt hat auch die Bank of America bei einer Umfrage der größten Fondsmanager, haben die gesagt, dass sie bei der 30-Jährigen auch Niveaus von 6% sehen könnten. Was für Auswirkungen könnten diese steigenden Anleihenrenditen auf dem Aktienmarkt haben?
Also wenn die Renditen am langen Ende, also Anleihenrenditen, dann weiter massiv steigen würden, mit jedem Basispünktchen nach oben wird natürlich die Bedingung der Staatsschuld der Amerikaner immer schwieriger, zumal ja viele Länder US-Staatspapiere nicht mehr als deckungsgleich mit ihren Reserven betreiben. Das heißt, sie investieren immer weniger in US-Staatspapieren. Das ist gefährlich. Und da sage ich, da müsste das Teufel zugehen, wenn eine US-Notenbank seit 2008 ihre Finanzwelt gerettet hat. Und damit soll sie es aufhören. Soll eine US-Notenbank zuschauen, wie Renditen durch die Decke gehen, die Wirtschaft leidet über die Refinanzierung und Amerika auch nur im Entferntesten eine Schuldenkrise hat. Die US-Notenbank muss neu erfunden werden. Das sehe ich nicht. Ich weiß, hat mit Stabilität nichts zu tun. Nur es gibt immer einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, Point of no return. Die amerikanische Notenbank weiß natürlich, dass eine Verfolgung von Preisstabilität 1:1 auch dazu führt, dass Finanz- und Konjunkturstabilität 1:1 leiden. Das heißt, wir werden nicht die strikten, massiven Einbrüche an den Anleihemärkten sehen können. Zur Not wird man eingreifen. Der neue Notenbankchef ist ja durchaus pfiffig und er sagt ja, ich bin ein Freund von Zinssenkungen. Er sagt auch, er will ja die US-Notenbankbilanz entblähen, was dazu führen würde, dass noch mehr Staatspapiere verkauft würden, was ja eher einen Renditetrend nach oben bedeuten würde. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das hat man schon mal gemacht zur Corona-Zeit, dass dafür US-Banken mehr Staatspapiere kaufen, indem man ihnen sagt, ihr müsst für diese Staatspapiere kein Eigenkapital mehr unterlegen. Damit könnte man also beiden Seiten gerecht werden. Aber noch einmal, Amerika wird nicht untergehen. Das wird auch eine US-Notenbank verhindern.
Ja, jetzt aber bei rund 36 Billionen Verschuldung und
40. Ich kann nicht verbessern. Sie verbessern. 40 Billionen sind es fast.
Ach so, okay, schon ja. 40.
Es ist noch schlimmer und ich kann noch eins draufsetzen. Die eigene Statistikbehörde spricht ja davon, übrigens von den Republikanern geführt, spricht dafür, dass man 2035 bei weit über 50 Billionen ist. Ja, ich weiß das. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung, alles aber gut. Jetzt, um das nochmal zu sagen, Ronald Reagan hat ja mal irgendwann in den 80er Jahren, der frühe US-Präsident, ist über die 2-Billionen-Marke hinausgeschossen, ja, Staatsverschuldung. Damals hieß es schon in großen Schlagzeilen, ist Amerika bald pleite. Heute haben sie eben dann fast das 20-fache, okay, glatt gesagt, und sie gehen immer noch nicht unter. Also solange ein Land eben dann auch mit Megathemen vorne mit dabei ist, sehe ich diese Gefahr dann grundsätzlich nicht. Das klar, für eine, in Deutschland haben wir eine ganz andere Stabilitätskultur, dass das wehtut, ist klar. Aber ich sage noch etwas, wenn auch andere im Schmuddelanzug der Instabilität daherkommen, auch übrigens Deutschland, ja, wollen nicht vergessen, dass Deutschland ja im Grunde genommen, bis zum, wenn die Legislaturperiode durchgehalten wird von der Regierung, auf die bestehende Staatsschuld ja nochmal fast 50% draufgekommen sind. Also da kann man nicht sagen, die bösen Amerikaner mit ihren Staatsschulden, ja, natürlich ist es extrem, aber wir, es werden auch immer extremer. Dem Motto, wenn alle im Dreck spielen, fällt keiner auf, der dreckig ist.
Also man macht, muss sich da auch in Zukunft nicht so viel Gedanken machen, dass das tatsächlich dann ein einschneidiges Problem sein könnte, dass hier alles irgendwie in die Luft geht sozusagen.
Natürlich ist das nicht angenehm. Also wenn man über seine Verhältnisse lebt, ist das ja schwierig. Aber wenn man Schulden macht, das machen die Amerikaner eben auch, um die Zukunft zu gewinnen, die wirtschaftliche Zukunft. Dann ist das ja, sind das ja gute Schulden, ja. Und das macht Deutschland zum Beispiel zu wenig. Da wird zu wenig in die Zukunft investiert. Also gute Schulden, schlechte Schulden, das ist das eine. Und das zweite ist, ja, wir sind doch heute schon in einer Situation, wo die Notenbanken doch im Grunde genommen jetzt schon die Daumen drauf halten, dass die Renditen nicht noch stärker steigen. Wenn man früher wäre, eine frühere Stabilitätspolitik einer für die Älteren, für die Jungen, die kennen das ja gar nicht mehr, die Deutsche Bundesbank, die ja Inflation immer radikal bekämpft hat, dann hätten wir, glaube ich, ein Thema mit der mangelnden Finanzstabilität unserer Welt. Das will niemand. Ich will es auch nicht gut. Es klingt immer so locker, wenn der Halver sagt, so in der rheinischen Art, ach, das ist doch nicht schlimm. Natürlich ist das schlimm, aber den Ausbruch des Vulkans lässt man nicht zu, denn dann, das haben Sie gerade gesagt, würde es Puff, Bang, Puff machen und dann wäre es mit der Finanzwelt am Ende. Das will niemand.
Ja, dann kommen wir noch zu den Edelmetallen zu sprechen. Interessanterweise seit der Invasion von Russland in die Ukraine korrelieren steigende Zinsen und der Gold- und Silberpreis nicht mehr. Wie ist Ihre Einschätzung jetzt, nachdem die Zinsen doch wieder weiter steigen? Was ist Ihre Prognose für die Edelmetalle?
Ja, es ist ja, wenn eben die Renditen steigen oder die Zinsen steigen, hat der Gold, das ja in seiner physischen Form ja zinslos ist, natürlich Probleme. Und wenn eben dann der Dollar eben auch dann zur Stärke neigt wie in letzter Zeit, wo man eben Kriegen immer gerne wieder auf den Dollar zugreift, ist das auch negativ für den Goldpreis. Aber da habe ich keine Sorge. Für mich ist eben Gold die letzte Absicherung. Wir haben gerade die möglichen Systemrisiken, auch wenn sie nicht virulent werden, auch wenn sie nicht zum Tragen kommen. Gold habe ich dann immer noch gerne als die letzte Absicherung. Ich habe kein Gegenüberrisiko. Ich habe es, wenn es physisch ist. Man kann natürlich auch mit Papiergold spekulieren oder anlegen. Es geht auch. Aber habe ich längerfristig mit Gold keine Probleme, gerade eben, was wir eben besprochen haben, dass ja viele Länder ihre Währungsreserven nicht mehr in US-Staatsanleihen investieren, sondern Gold, habe ich das. Und ich habe immer gesagt, ich habe auch ein bisschen Gold, selbst wenn es auf 10.000 pro Unze gestiegen wäre, ich hätte es nicht verkauft. Ich will ja diese Sicherheit nicht loswerden, ich will sie ja haben. Ja? Also von daher habe ich die Angst nicht, also sollte man auch ein bisschen den Edelmetallen, übrigens auch den anderen Rohstoffmetallen, ich bin ja Anhänger des Rohstoff-Superzyklus, auch in Form von Minenwerten dann eben zugetan sein, weil man braucht das Zeug, auf Deutsch gesagt.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Rohstoff-Superzyklus, das hat Marc Friedrich hier im letzten Interview auch gemeint, der ist ja auch fest davon überzeugt, dass die Deglobalisierung und einfach der massive Energiehunger von der ganzen KI-Revolution einfach extrem viel Rohstoffe braucht. Also Sie glauben auch, dass wir in den nächsten Jahren einfach sehen werden, dass Unternehmen wie also Minenaktien und Rohstoffe einfach immer gefragter werden und somit wir auch steigende Aktienkurse sehen werden.
Ja, allein der Infrastrukturaufbau, jetzt lassen wir mal KI außen vor zunächst, ja, ob Straßen, Brücken, ob, also die industrielle Infrastruktur, die braucht natürlich dann Rohstoffe, Industriemetalle und dann eben KI, Rechenzentren, Datenleitungen, auch die Photovoltaik, Energieinfrastruktur, Unmengen an Kupfer, an Aluminium, an Zink, Silber, nicht nur als Edelmetall interessant, sondern als Industriemetall interessant, seltene Erden, dann eben der Energiehunger, Rechenzentren brauchen ja wahnsinnigen Strom, der muss ja irgendwie bereitet werden, auch über Kohle, über Gas, machen wir uns bitte nichts vor, ja, oder auch über alternative Energien, ja, also ich sehe in dem Bereich, wo die Nachfrage gewaltig ist, ja, keinen dramatischen Einbruch, ja, Schwankungen, Volatilitäten auch, aber das ist für mich wirklich dann die Spitze des Sachkapitals und Minenwerte sind natürlich vor diesem Hintergrund auch längerfristig sehr interessant.
Vor allem, weil sie auch aktuell noch sehr günstig bewertet sind, oder? Minenaktien.
Ja, immer noch, ja, und wie gesagt, man kann ja auch regelmäßig, ich bin Anhänger davon, auch regelmäßig zu investieren, um das zu haben. Aber das ist für mich ein Megathema. Neben KI, neben Raumfahrt, Biotech, das ist ein Megathema. Ja, definitiv, man braucht es. Und gerade wo natürlich dann wir einen ja Systemwettbewerb in China und USA haben, die gerade im Hightech-Bereich versuchen, hier ihre Machtposition auszuführen. Die setzen auf Raumfahrt, auf KI, um die Pole Position zu haben. Und dazu brauchen sie auch eben viele Rohstoffe.
Mhm. Glauben Sie auch, dass dementsprechend, weil wenn man historisch in Rohstoffminen Kurse reinschaut, die sind sehr, sehr zyklisch. Also da geht es wirklich hoch runter wie eine Achterbahn. Glauben Sie, dass sich diese Struktur von den Aktienverläufen auch dann verändern könnte?
Natürlich, wir hatten früher den kulturellen Aspekt. Klar, mehr höhere, bessere Kultur heißt natürlich mehr auch Verbrauch an Industrierohstoffen, Industriemetallen. Aber wir haben natürlich daneben auch die Sonderkonjunktur, den Aufbau der KI-Infrastruktur, die ja losgelöst ist von den kulturellen Wellen. Man will ja da hinkommen. Und wer zuerst da ist, ja, der malt eben auch zuerst, hat dann die Pole Position, die wir gerade besprochen haben. Also sind die zwei Aspekte, dass da auch Volatilität drin ist, ist klar. Wir dürfen nie von Anlageformen sagen, die laufen immer nur, ja. Das hat man mal über Krypto gesagt, das hat sich auch nicht dargeboten, ja. Aber der fundamentale Charakter so stark ist, dass ich nachhaltig davon ausgehen muss, ja, da muss man investiert sein.
Und was würden Sie sagen, ist da eine gesunde Aufteilung? Also Marc Friedrich hat gemeint, er ist da überinvestiert. Sollte man das trotzdem nicht über, sage ich mal, unter 10% übergewichten?
Ja, wie gesagt, was Marc Friedrich sagt, okay, jeder hat da seine eigene Einschätzung, ja. Ich finde, also wie gesagt, die Schwellenländer und Rohstoffe interessant, also durchaus vielleicht noch ein Schnaps mehr investiert sein, neben den klassischen Anlageformen auch mal die Volatilitäten aushalten, regelmäßig investieren, wenn es runtergeht. Also die fundamentalen, ja, um es mit Star Wars zu sagen, die Macht ist mit ihnen, ja. Und von daher, ja, es macht längerfristig Spaß, da bin ich dann klar überzeugt. Aber jetzt konkrete Quoten jetzt hier an die Wand zu malen, man muss ja selbst sehen, was man vorhat. Hängt auch davon ab, wie was die Anleger und die Anlegerinnen dann auch für Wünsche haben, für was sie ansparen. Aber in den Zukunftstechnologien gerne einen Schnaps mehr.
Mhm. Sagt Robert Halver. Vielen Dank, Herr Halver. Hier kurz an die Zuschauer. Ihre wöchentliche Kolumne kann man auf Ihrer Internetseite roberthalver.de lesen. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen, wenn man da auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben möchte. Und vielen Dank für Ihre Zeit und vielleicht hören wir uns dann schon bald wieder.
Herr Ruppier, viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und vor allen Dingen bleiben wir bitte alle gesund. Das ist die wichtigste Anlageklasse überhaupt.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Robert Halver. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Like da. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, was ist denn eure Meinung zu den ganzen Themen. Und natürlich gerne unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzexperten-Videos mehr verpasst. Sonst im eingeblendeten Video seht ihr jetzt das Interview, was ich mit Marc Friedrich letzte Woche geführt habe. Sehr interessant, denn da schauen wir auch auf die 13F-Filings, die ja die großen Fondsmanager rausbringen müssen und wo man sieht, wo sich gerade das Smart Money hinbewegt. Schaut da gerne mal rein, wenn da was für euch dabei ist. Und sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.